Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Wo kann ich LTIFs handeln? Das ist der Titel der heutigen Folge. Unter dem Kürzel LTIFs für European Long-Term Investment Funds schicken sich zahlreiche neue Produkte an, außerbörsliche Investments in alternativen Investmentfonds für das Wholesale-Geschäft in Europa gesellschaftsfähig zu machen. Sei es mit geschlossenen Lösungen oder mit semi-liquiden Fonds. Als begrenzender Faktor erweist sich dabei in vielen Fällen bisher die Frage der Handelbarkeit auf Bank- und Plattformsystemen. Ob das wirklich so ist, warum das so ist, wie man Herausforderungen, mit denen man konfrontiert ist, überwindet und wie die Zukunft des LTIF-Handels in Deutschland aussehen könnte, das besprechen wir heute mit Michael Wedel, Key Account Manager, Wholesale Partner bei der Fonds Depot Bank. Hallo lieber Michael.
Schönen guten Morgen. Hallo Björn.
Ja, in Sachen LTIF ruhte ja ziemlich lange der See, aber nach der Novellierung der gesetzlichen Grundlagen habe ich den Eindruck, kommt jetzt langsam Schwung in die Sache. Die Anbieter stehen mit Produkten Gewehr bei Fuß. Wir hören von immer mehr Lösungen, die an den Markt kommen sollen. Aber man hört immer wieder, dass es mit den Fondsplattformen schwierig sei, mit dem Listing, mit dem Handel. Die seien der begrenzende Faktor, dass man da nicht viel weiter käme. Und da habe ich mir gedacht, das ist ein guter Anlass, dass wir mal jemanden fragen, der zumindest anbietet am Markt, dass er LTIFs machen kann und von dem auch gesagt wird, sein Haus würde das schon tun können, dass wir darüber mal sprechen. Ist das ein begrenzender Faktor oder ist es nicht?
Also ein begrenzender Faktor auf unser Haus bezogen ist es nicht, denn wir können LTIFs abwickeln. Wenn ich auf den Gesamtmarkt gucke oder auf weitere Anbieter, denke ich, ist es aktuell tatsächlich so, dass wir von einer begrenzten Möglichkeit im Markt ja sprechen können, LTIFs abwickeln zu können.
Das nächste, was man natürlich wissen möchte, ist, woran das denn liegt. Also, was ist an dieser Sache so schwierig, dass viele das bisher anscheinend nicht hinbekommen? Und warum bekommt ihr es hin? Wobei man ja sagen muss, im Konzernverbund bei euch, FNZ, Fonds Depot Bank, ist es ja auch so, dass die Fonds Depot Bank es kann und die FNZ es nicht kann. Also man kann ja jetzt nicht nur mit den Händen auf andere zeichnen. Es gibt auch andere draußen, die das schon können, aber die meisten eben nicht. Was ist an den LTIFs so problematisch, dass das für die Fondsplattform eine Herausforderung ist?
Na, ich würde es vielleicht nicht problematisch nennen, aber ich würde da ganz gerne von drei Sphären sprechen. Die eine Sphäre ist die Sphäre zwischen dem Vermittler, Berater und seinem Kunden. Die zweite Sphäre ist dann die Verwahrung, also beispielsweise wie bei uns in einem Depot. Und die dritte Sphäre ist dann die Sphäre des Orderings, also wo kann ich dann auch die LTIFs dann beziehen. Und ich glaube, da steckt schon auch ein wenig das Problem oder die Herausforderung, mit dem sich auch andere Anbieter oder gerade andere Anbieter schwer tun. Und das würde ich jetzt vor allem verorten in der dritten Sphäre, dass man sich schwer tut, ja, LTIFs sozusagen so anzubinden vom Ordering, dass es auch wirklich unproblematisch funktioniert.
Ich kann mich daran erinnern, dass ein Sales-Chef eines Anbieters von LTIFs gesagt hat, vor einiger Zeit in diesem Podcast, das große Problem seien Prozessstörungen. Dass in so einer Fondsplattform, einer Fondsbank, quasi alles das, was nicht wirklich standardisiert ist, ein Problem ist, beziehungsweise das Haus vor Herausforderungen stellt. Den Begriff braucht man ja meistens lieber als Problem, stellt vor Herausforderungen. Wo sind diese Prozessstörungen?
Also die Prozessstörungen liegen vor allem darin, und du hast es schon das Wort genannt, es ist kein Standard. Also LTIF per se ist kein Standardprodukt. Das heißt, ich habe sowohl beim Ordering keine tägliche Handelbarkeit, sondern in der Regel monatlich einmal einen sogenannten Cut-off, wo ich dann sozusagen die Order an den Markt geben kann. Allein das ist schon eine Herausforderung. Ich würde es wirklich nicht als Problem sehen, die sich den wir oder die wir uns auch stellen mussten. So, das ist das Erste. Das Zweite ist auch ein bisschen mit dem Blick auf die Anbieter. Dort gibt es auch keinen Standard. Wenn ich jetzt überlege, ein klassischer Aktienfonds hat an sich einen Standard, der auch definiert ist, ist es bei den ELTIFs, die wir bisher sehen, tatsächlich so, dass ich will nicht sagen, jeder ELTIF-Anbieter einen anderen Prozess, ein anderes Prozedere hat, aber tatsächlich man sagen kann, man muss sich jeden ELTIF ansehen, seine ja, Usancen kennenlernen, bis hin eben dann auch, wie der Handel funktioniert. Also von daher ist es beileibe kein Standard, den wir hier im ELTIF-Bereich sehen. Und das hat größere Aufwände zur Folge, bei jedem ELTIF eine größere Abstimmung. Und da bin ich teilweise auch live dabei, wenn wir mit den Anbietern sprechen, um sich genau anzusehen, wie funktioniert der jeweilige ELTIF in der Abwicklung.
Um es klar zu sagen, es gibt ja auch andere semi-liquide Lösungen, die auf Fondsbanken gehandelt werden. Wenn wir jetzt an die offenen Immobilienfonds denken, wenn wir an die Mikrofinanzfonds denken. Aber du sagst, die haben quasi für sich ein halbwegs standardisiertes System. Und jetzt müssen wir eigentlich bei jeder Vertragskonstruktion, mit der wir es zu tun haben, müssen wir es neu prüfen. Das würde ja bedeuten, dass man das quasi alles Einzelfallentscheidungen machen muss. Ich gehe mal so weit zu sagen, händisch. Stellen wir uns das gerade richtig vor.
Also es ist tatsächlich so, denn wenn ich da bei den Gesprächen dabei bin, muss man feststellen, dass die Gespräche je Anbieter wirklich auch sehr aufwendig sind und man kann fast wirklich von händisch, ich würde es jetzt mal positiv individuell sprechen. Jeder ELTIF ist anders und jeder ELTIF ist sowohl was die Vertragsgestaltung angeht, als auch das Order Routing in seiner Komplexität schon herausfordernd. Das kann man schon sagen, ja.
Hätten sich hier die Bankplattformen mit dem Thema ELTIFs schon früher beschäftigen können, schon früher beschäftigen müssen vielleicht auch, dass das, wo jetzt der eine oder andere so tut, als wenn er damit jetzt gerade erst konfrontiert würde, das sind ja Sachen, die eigentlich schon 12 bis 18 Monate absehbar waren, dass sie in diese Richtung kommen. In dem Augenblick, als die gesetzliche Novellierung stattgefunden hat, die Vertriebshemmnisse beiseite geräumt hat, war ja klar, dass Anbieter da Interesse dran haben werden, mit entsprechenden Produkten zu kommen, die margenstark sind, die für lange Zeit planbare Gelder für sie bedeuten. Da hätten doch eigentlich die Plattformen schon die Maschine anschmeißen müssen, den berühmten Riemen auf die Orgel werfen müssen, um zu sagen, demnächst kommen die damit und dann müssen wir dafür fertig sein. Dieser Eindruck entsteht da nicht gerade, dass so vorausschauend da gearbeitet worden ist.
Dem möchte ich also zumindest für unser Haus widersprechen, denn wir haben wirklich vor 2 Jahren ja schon angefangen, also uns Gedanken zu machen, technische Dinge aufzusetzen, um ELTIF handelbar zu machen. Aber meines Erachtens gibt es in der Branche aktuell noch keinen Standard, der sagt, der ELTIF muss so und so gestrickt sein, der muss so und so sozusagen orderbar sein. Da hat ja auch jeder ELTIF-Anbieter seine eigenen Vorstellungen, hängt vielleicht auch ein wenig davon ab, in welche Investments man dann investiert, sei es jetzt Private Equity oder vielleicht auch etwas liquidere Investments wie Private Debt. Insofern glaube ich, kommt eher so ein bisschen daher, dass man bei unserem Start auch gar nicht wissen konnte und bis heute manchmal auch noch gar nicht weiß, weil jeder ELTIF ist wirklich manchmal für uns auch noch, ja, nennen wir es mal Wundertüte, was da sozusagen an die Rampe gebracht wird. Das heißt, die vorbereitende Tätigkeit war auch nur bedingt möglich und wir lernen wirklich, man kann sagen, bei jedem ELTIF dazu, ohne es vorher gewusst zu haben. Das muss man vielleicht genau so definieren oder beschreiben.
Das würde ja bedeuten, dass sich früher oder später zwar nicht ein einheitlicher, aber doch gewisse Standards draußen entwickeln werden, weil man sowohl als Produktanbieter als auch als Plattform eben sieht, mit dem System und mit der mit der Gesetzgebung will ich jetzt nicht sagen, aber mit der Art und Weise, wie das Produkt gemacht ist, wie es gehandelt ist, was in seinen vertraglichen Rahmenbedingungen steht, da kommt man besser mit zurecht als was mit was anderem. Und da habe ich dich gerade so verstanden, dass du sagst, du glaubst schon, dass da in absehbarer Zeit sich gewisse Standards entwickeln werden, die einfach was mit der Praktikabilität zu tun haben. Du hast ja auch selber im Vorgespräch gesagt und gerade wiederholt, wir lernen da und die Anbieter auch jeden Tag dazu. Denn es ist ja eine neue Produktform, die es in dieser Art und Weise vorher so nicht gegeben hat.
Ja, also ich glaube schon, dass man, wenn man jetzt, ob man jetzt in die Glaskugel schauen muss oder einfach mal ein Jahr nach vorne sieht, dass sich ein Standard oder sagen wir mal ein Standard, der sich bei 90% der Anbieter durchgesetzt hat, etablieren wird. Das sehe ich schon so. Aber bis dahin, wenn wir noch eine Lernkurve haben, sowohl auf unserer Seite als auch auf der Seite der Anbieter. Warum? Weil man muss sich vorstellen, ein LTIF-Anbieter, er ist ja sehr oft bei der Konstruktion und dann vielleicht auch bei der Beantragung des LTIFs sehr oft in seinem Kämmerchen und konsultiert ja keinen Abwickler im Vorfeld. Wenn das der Fall ist, wie wir das manchmal sehen, dass wir auch schon Gespräche führen, sehr frühzeitig, dann kann man dann schon auf einen gewissen Standard hinwirken. Wir haben aber auch schon festgestellt, dass wir mit Anbietern konfrontiert worden sind, die uns dann ihren LTIF ja gezeigt haben, fast fertig. Schrankfertig, wie man so schön sagt, aber um mal bildlich zu sagen, keiner hat einen Schlüssel dafür gehabt, um den Schrank aufzumachen, soll bedeuten, dann war es dann oft ja nicht zu spät, aber das musste dann möglicherweise oder muss dann gegebenenfalls noch ein bisschen korrigiert werden. Also insofern, Standard ist aktuell ein Wunsch auch unseres Hauses, aktuell noch nicht wirklich am Markt etabliert.
Ich habe dir den Ball ja eben schon mal angeschnitten. Du hast ihn ganz bewusst nicht spielen wollen anscheinend. Dass im Konzernverbund eine Bankeinheit es kann, die andere nicht, obwohl ja der Weg als solcher klar ist, wie es anscheinend gemacht wird. Wie erklärt sich das bei euch im Haus?
Das liegt daran, dass aktuell ist ja noch zwei Banken sind mit zwei unterschiedlichen Orderwegen. Das heißt, Unsere Schwester, die FNZ Bank, ordert über die Commerzbank und wir ordern über Clearstream. Und dort gibt es dann eben auch unterschiedliche Projektschritte. Und Clearstream ist aktuell meines Erachtens im Prozess, was LTIF-Entwicklung angeht, zumindest aus meiner Sicht, weiter. Und das funktioniert und wir ordern ja auch über Clearstream, wie gesagt, und das Ordering über Commerzbank, ohne dass ich das jetzt im Detail weiß, ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger und noch nicht so leicht umzusetzen.
Und das dann bei der Schwester zu kaufen?
Also die Schwester in dem Fall bei uns ist sicherlich denkbar und auch etwas, was wir wahrscheinlich in unserer aktuellen Bewertung mit einfließen lassen werden. Ich glaube, da muss man aber auch dazu sagen, und das weiß man vielleicht auch im Markt, dass wir als Fonds Depot Bank jetzt dann im Dezember ein Teil der FNZ Bank sein werden und dann es dann nur noch eine Bank gibt und spätestens dann wird man das bestimmt nochmal nach vorne geblickt bewerten, weil die Frage kommt ja nicht von ungefähr. Es macht natürlich dann keinen Sinn, langfristig zu sagen, ja, der eine Teil der Bank, der kann das und der andere kann das nicht. Aber da sind wir noch nicht. Und das ist sicherlich eins der großen Ziele, das wir haben.
LTIFs werden wie die meisten Fonds ja eigentlich auch verkauft und nicht gekauft. Und du hast eben die Sphäre angesprochen zwischen dem Berater und dem Kunden. Ist da eine spezielle Beratung notwendig, eine spezielle Dokumentation, ein spezielles Reporting, was vielleicht auch die Plattform vor Herausforderungen stellt?
Die Plattform meines Erachtens nicht, weil es ist tatsächlich so, es muss im Rahmen einer Beratung, einer Vermittlung geschehen. Es muss eine Geeignetheitserklärung gefertigt werden, die wir auf Anforderung dann auch bei uns dann einsehen wollen. Aber das ist meines Erachtens nicht eine Herausforderung für unser Haus, denn wie gesagt, nur auf Anforderung. Das heißt, die Abwicklung erfolgt bei uns aktuell in einem bereits bestehenden Depotmodell. Insofern, ich will nicht sagen 0815, das glaube ich wäre jetzt zu einfach gesagt, aber wir haben schon versucht, bei uns in der Verwahrung möglichst standardisiert vorzugehen.
Also das ist Sache der Berater, der Vermögensverwalter, der Pools als vorgeschaltete Ebenen, das zu machen. Und ihr wollt im Zweifelsfalle nur kontrollieren, dass das richtig gemacht worden ist. Was man bisweilen von Plattformen hört, die noch hinterherhinken, ist, bei ihnen gäbe es auch gar keine große Nachfrage danach. Fehlt da die Motivation? Das ist natürlich so ein bisschen diese Henne-Ei-Situation. Wenn ich da nicht handeln kann, warum soll ich nachfragen? Umgekehrt sagen die, wenn keine Nachfrage ist, entwickeln wir auch nicht, dass das in unseren Systemen geht. Was ist mit diesem Punkt? Wie stehst du dazu?
Der ist absolut fair, der Punkt. Wenn man in unser Haus schaut, muss man sagen, wir haben wirklich auch wirklich unterschiedlichste, ja, sagen wir mal, Nachfragesituationen. Wir haben Kunden, da sehen wir jetzt schon eine hohe Nachfrage auch, und auch schon wirklich sehr gute Umsätze. Bei anderen Kunden ist es tatsächlich so, dass man sagen kann, LTIF ist noch nicht, ja, in deren Prozessen angekommen, sei es jetzt bei den Beratern, aber auch in den Zentralen, soll heißen, also es ist wirklich, wie ich gerade gesagt habe, eine sehr, sehr heterogene Nachfragesituation, die wir gerade feststellen.
Kannst du trotzdem, das ist interessant der Punkt, kannst du trotzdem sagen, welche Zielgruppen, ohne Namen zu nennen, da jetzt schon sich verstärkt mit beschäftigen und welche mehrheitlich zumindest in deiner Wahrnehmung, für die das noch nicht ein Thema ist?
Also das fällt mir tatsächlich schwer, nicht weil ich es nicht sagen möchte, sondern weil es aktuell noch schwer wirklich einschätzbar ist. Ich habe nur festgestellt, aus den Erfahrungen mit den aktuellen Kunden ist, dass wenn sich Kunden dazu oder Vermittler dazu entschlossen haben, LTIFs in ihrer, sagen wir mal, in ihrer Portfolioallokation einen Raum zu geben, weil sie die Vorteile, die LTIFs mit sich bringen, sei es jetzt geringere Schwankungen etc., ja, schon verinnerlicht haben, dann ist das schon jetzt ein Erfolgsfaktor. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Berater, die sagen, ich komme mit der klassischen Allokation, sei es jetzt Liquidität, Aktien, Renten, gut klar und benötige jetzt keinen weiteren Baustein. Also das gibt es, ich würde es eher weniger von der Kundengruppe ausmachen, sondern eher sehe ich es als.
Also man kann nicht sagen, es sind Vermögensverwalter oder es sind vor allen Dingen IFAs oder so, die das machen, sondern es ist die Frage, hat es schon Klick gemacht oder noch nicht, aber nicht, dass eine bestimmte Gruppe schon gehäuft da unterwegs wäre.
Genau, so würde ich es sagen, ja.
Jetzt könnte ja der Eindruck entstehen, dass der eine oder andere das auch langsam macht. Wie heißt das so schön? Hannemann, geh du voran, indem er sich erstmal anguckt, wie zum Beispiel die Fonds Depotbank und noch andere, die mit LTIF auch schon etwas weiter sind, wie die das hinkriegen. Dann kann man sich das abgucken und tretet ihr quasi den Pfad aus, auf dem anschließend andere leichter ihre Prozesse anpassen können für die LTIFs?
Information, Drescher und Sie. Die Fondsplattform. Täglich neue Webinare, Aufzeichnungen, Videos, Podcasts und topaktuelle News aus der Fondsbranche. Inhaltlich strukturiert, klar fokussiert und anwenderfreundlich. Auf der Fondsplattform bleiben professionelle Investoren und Finanzdienstleister immer auf dem Laufenden. Mit über 120 Partnern haben Sie die ganze Breite der Produkt- und Anbieterlandschaft im Blick. Erschließen Sie die B2B-Welt der Fonds gleich jetzt unter diefondsplattform.de.
Also ich will es mal so sagen, auf der Abwicklungsseite Richtung sozusagen über dann den jeweiligen Orderweg, sei es jetzt Clearstream, ja, weil auch Clearstream ja ist mit uns ja mehr oder weniger in einem Boot und lernt meines Erachtens ja auch regelmäßig dazu. Aber auf der internen Abwicklungsseite kann ich das nicht beurteilen, denn da haben wir meines Erachtens schon einen großen Startvorteil jetzt seit über 2 Jahren. Erst im Intern, jetzt eben auch im Vertrieb tätig mit LTIFs, wie schnell die andere Anbieter sich das zu eigen machen können oder das ausnutzen oder nutzen können, das kann ich schwer beurteilen. Aber du hast schon recht. Ich glaube, Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Nachfragesituation sich ändern wird. Also wenn die Nachfrage bei bestimmten Kunden, die über bestimmte Plattformen oder Banken gehen, weiterhin gering bleibt, wie du schon vorhin gesagt hast, wo ist jetzt dann die Notwendigkeit, dort jetzt ja große Investitionen zeitlicher, finanzieller Art zu stemmen? Wir haben das eben im Vorfeld als strategische Entscheidung gefällt und sind bisher damit auch recht zufrieden.
Kommen wir zu ein paar technischen Fragen. Ich möchte ja eigentlich, dass meine Kunden alles im gleichen Portfolio sehen. Sind die LTIFs dann mit meinen ganz normalen UCITS, OGAVs, zusammen im Portfolio und damit auch einsehbar, wenn ich in mein Konto reingehe, dass ich diese Struktur da sehe, dass das auch in der Asset Allocation, wenn mir die aufgeschlüsselt wird, dass ich das da sehen kann? Oder ist das ein separates Konto, was sich quasi neben meinem eigentlichen Portfolio befindet?
Also das ist ja der große Vorteil von LTIFs. LTIFs haben eine ISIN und LTIFs können damit ganz normal bei uns im klassischen Depotmodell verwahrt werden. Also ich muss dort nicht ein weiteres Depot eröffnen. Ich sehe alles in einem Depot.
Das ist schon mal sehr schön. Kostet das auch das Gleiche, als wenn ich mir einen MSCI World ETF kaufe und ihr den für mich handeln müsst?
Bei uns in der Verwahrung ist mit einem Depotpreis alles abgegolten und der LTIF hat an sich auch keine zusätzlichen Transaktionsgebühren bei uns.
Du hast jetzt eigentlich gesagt, das ist gerne eine Einschränkung für ein bisschen ist es schon.
Nee, ich wollte das eher bezogen auf die Frage oder den Bezug zu ETFs ziehen, denn ETFs haben ja durchaus zwar in ihrer Kostenstruktur, ja, wirklich unschlagbare Konditionen. Im Ordering fallen ja dann oft noch andere weitere Kosten an, sei es jetzt, wenn ich kein Marktpreismodell habe, die sogenannten ATCs. Und von daher kann man das eben auch nicht unbedingt immer vergleichen. Daher kommt mein eigentlich.
Einer der großen Trends, die wir in der Branche beobachten können, ist der hin zu Vermögensverwaltungslösungen. Wenn ich also ein VV-Modell aufgesetzt habe, die Fonds-Depotbank benutze, kann ich da LTIFs schon reinkaufen für meine Kunden? Das kann ja gegebenenfalls sehr interessant sein.
Also daran arbeiten wir aktuell. Und das ist aber auch eine Herausforderung. Das müssen sich auch ja dann auch die Anbieter bzw. die Entscheider, die Vermögensverwaltungslösungen nutzen, ja, bewusst sein, gerade im Hinblick auf die Liquidität. Wir hatten das ja vorhin schon gesagt. Bei geschlossenen kann ich einfach, da liegt dann diese LTIF dann auch in dem VV-Portfolio für eine lange Zeit fest. Aber vielleicht ist das ja auch dann genau beabsichtigt. Und bei den semi-liquiden Lösungen ist es dann etwas, wo ich auch wissen kann, ich kann nicht wie bei einem Aktienfonds ja regelmäßig eine Reallokation vornehmen. Das muss man dann schon wissen. Das ist dann eher meines Erachtens eine Art Basisbaustein im jeweiligen Portfolio. Aber bei der Technik arbeiten wir gerade daran, um das dann auch in VV-Lösungen möglich zu machen. Im ersten Schritt geht es im klassischen Fondsdepot bei uns.
Wenn wir zu unserer Eingangsfrage zurückkommen, wo kann ich LTIFs handeln, können wir also sagen, bei der Fonds-Depotbank, bei der FNZ noch nicht, vielleicht demnächst. Es gibt auch noch andere Banken, wo man das schon kann, aber es gibt auch andere, die hängen da noch deutlich hinterher. Wenn wir den Blick in die Zukunft wagen, du hast das eben schon mal ein bisschen angetextet, aber ich möchte es zum Schluss noch ein bisschen sauberer rausarbeiten. Wenn wir so 2, 3 Jahre weiterdenken, ist dann das Handeln von LTIFs für ein Banksystem eine Selbstverständlichkeit, ein K.O.-Kriterium, wenn es einer nicht kann? Oder also im Sinne eines No-Gos, dann kann da ein Vermittler auch dauerhaft nicht seine Portfolios führen, wenn er das da nicht handeln kann. Oder wird es eben was sein, wo man schon feststellt, bestimmte Institute werden es machen und andere nicht?
Da kann ich dir jetzt mit gutem Gewissen kein klares Ja oder ein klares Nein geben. Ich glaube, es hängt ein bisschen von anderen, ja, Faktoren ab, wie beispielsweise, wie performen dann die ersten LTIFs? Also zahlen die sich dann auch aus im Sinne von Performance oder auch risikoadjustierter Performance zum einen. Zum zweiten, wenn man sich die Anbieter ansieht, die jetzt aktuell auf den Markt kommen, wird das meines Erachtens auch nochmal zu einem größeren, zu einer größeren Nachfrage führen und auch vor allem Aufmerksamkeit führen. Wenn man sich die Namen ansieht, die jetzt gerade ja vor den Toren stehen, um LTIFs dann auch ja in den Markt zu bringen. Und dann, was nicht zu unterschätzen ist, da bin ich auch ein Verfechter, wenn ich überlege, wie sich oder wozu ich LTIFs dann auch nutzen möchte, also in der Portfolioallokation. Ja, und ich hatte es vorhin schon gesagt, solange ich Märkte habe, die ja so einigermaßen immer weiter nach oben gehen, die Rentenmärkte sind auch wieder attraktiv, dann würde es mich vor allem interessieren, wenn wir auch mal wieder in schwierige Fahrwasser kommen, gerade auf der Aktienseite, dann meines Erachtens, also das ist eben, sind viele Wenns oder Bedingungen, dann glaube ich schon in dem Zusammenspiel, dass die Nachfrage immer größer wird, aber ob es ein K.O.-Kriterium für eine Plattform ist, das wage ich aktuell noch nicht zu sagen. Wir fühlen uns, ich will jetzt keine Werbung machen, aber wir fühlen uns wirklich wohl mit unserer Entscheidung und bieten das eben unseren Kunden an. Ja, und das ist für uns das, was zählt.
Das ist ja eigentlich auch relativ logisch. Du sagst, wenn die Produktform Erfolg hat, dann werden die Leute das haben wollen und dann ist die Bedeutung so groß, dass sich die Plattformen dem wahrscheinlich beugen müssen. Umgekehrt, wenn da schlechte Erfahrungen gesammelt werden, wenn LTIF ein Ladenhüter bleibt, dann braucht man es eben auch nicht. Und wir haben gehört, es ist nach deinem Dafürhalten schon ganz gut, früh dabei zu sein. Denn wenn es sich etabliert, was ja alle anhoffen, die Anbieter, dass dann entsprechend auch die Fonddepotbank gut aufgestellt ist und kann ja dann in Zukunft im Mutterkonzern das mit den anderen auch zusammen handeln. Eine gute Sache. Ja, lieber Michael, am Ende einer Sendung frage ich meine Gesprächspartner immer, was sie so derzeit lesen. Das ist die einfachste Form für mich selber, auch so eine Literaturliste zu erarbeiten. Gerade wurde in der letzten Ausgabe hier noch empfohlen vom Stefan Fritz, Algebra des Geldes, habe ich mir gleich von Galloway mir gleich bestellt. Also was hast du denn jetzt gerade hier, wo ich sagen muss, also das könnte ich mir dann als nächstes mal holen.
Also der Titel ist 25 letzte Sommer. Es ist auch von einem Stefan, aber von einem Stefan Schäfer. Und was beeindruckt mich da an der Geschichte besonders? Im Endeffekt geht es um ein Gespräch von zwei Menschen. Der eine ist so ein wenig der Rastlose, ja, der gehetzt durchs Leben geht. Und der andere ist der Bauer, der sozusagen ja eher ein ruhigeres, nicht unangestrengtes Leben führt, aber eher sich eben nicht von den, sagen wir es mal, Märkten, Finanzmärkten und sonstigen Märkten ja gehetzt fühlt. Und das ist, wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Geschichte, die auch, denke ich, ganz gut zu unserem Leben passt, um einfach auch mal zu überlegen, ja, gibt es nicht vielleicht einen Mittelweg? Und wo sehe ich mich ja in meinem Lebensweg gerade, also an welchem Punkt? Insofern finde ich das eine sehr, sehr schöne Geschichte, die so auch zu unserem Lebensumfeld passt.
Also die 25 Sommer, dachte ich im ersten Augenblick, das wäre vielleicht eine Literaturempfehlung für meine Frau, aber du hast danach die Kurve gekriegt, ein gewisses Interesse geweckt. Der Bauer ist in der Tat vielleicht manchmal auch ein sehr stressiger Beruf, aber wir hatten ja unlängst hier auch von Herrn Dr. Berlenbach die Empfehlung, sich mit den Stoikern zu beschäftigen, also da sind wir ja schon halb beim Bauern. Michael, ich danke dir, ich danke den Zuhörern, dass sie uns hier so treu die Folgen regelmäßig sich anhören. Ich freue mich, wenn Sie den Kanal abonnieren, so Sie das noch nicht gemacht haben, wenn Sie ihn bewerten, wo Sie das können und weiterempfehlen an Ihre Kollegen und an Ihre Freunde und verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln, wie gewohnt, mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.